Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es gab und wie sie es dann doch in ihr Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es natürlich regelmäßig die wichtigsten und aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung. Mein Name ist Anna Kommens und heute habe ich Anja Neuendorf zu Gast. Sie verrät uns, wie man in Schottland eine Wohnung kauft und was dabei anders ist als in Deutschland. Habt ihr Themen, die euch interessieren oder Ideen, was wir besser machen können? Dann schreibt uns an hausgefragt@derklein.de. Ich sitze heute mit meiner Freundin Anja Neuendorf zusammen. Wir kennen uns schon ganz lange und in den letzten Jahren haben wir beide Häuser gekauft, beziehungsweise ich ein Haus und sie eine Wohnung. Und das ganz Spannende ist, dass sie das Haus in Schottland oder die Wohnung in Schottland gekauft hat und ich in Deutschland. Und wir haben uns da ziemlich viel drüber ausgetauscht und haben festgestellt, dass es da ganz viele Unterschiede gibt und dass Schottland auch echt viele Vorteile bringt. Genau. Anja, hallo.
Hallo.
Du hast ja damals relativ schnell die Wohnung gekauft, oder ihr habt die Wohnung, du zusammen mit deinem Mann, gekauft. Und zwar war das ja gefühlt für mich innerhalb von 6 Wochen, aber wahrscheinlich hat es ein bisschen länger gedauert. Wie war das?
Ehrlich gesagt waren es nicht viel länger. Also wir sind schon seit ganz langem jetzt in Großbritannien und sind diesen Sommer von England nach Schottland gezogen, haben bis dahin auch kein Eigentum gehabt. Und haben aber jetzt so mit Mitte, Ende 30 war es dann doch mal an der Zeit. Und wir haben uns dann gedacht, jetzt ziehen wir in eine neue Stadt nach Glasgow, was so die größte Stadt ist in Schottland. Und haben gedacht, okay, jetzt ist es Zeit, jetzt wollen wir uns doch mal was Eigenes kaufen. Und hatten dann noch den Anreiz, dass unser Arbeitgeber uns jeweils eine sehr gute Umzugspauschale gegeben hat, die wir auch nutzen konnten, um vor allem Steuern und Notar und halt all diese Ausgaben, die so beim Hauskauf anfallen, die man auch damit absetzen konnte. Ja, und dann haben wir im Mai beschlossen, dass wir das jetzt einfach mal probieren und gucken, ob wir ganz schnell was finden können. Der Umzug war für Anfang August geplant. Und dann bin ich einmal Ende Mai nach Glasgow gefahren und habe mir 4-5 Wohnungen oder so angeguckt und wir hatten dann auch ein Angebot gemacht, das hat nicht geklappt. Und dann ist eine Woche später mein Mann gefahren, hat noch mal ein paar Wohnungen sich angeguckt, hat dann unsere Wohnung gefunden und dann hat es geklappt. Und das war, ja, also so Anfang Juni und wie gesagt, wir sind dann Anfang August eingezogen und das ging doch sehr, sehr schnell.
Ja, in Deutschland ist das, glaube ich, eher die Ausnahme, dass es so schnell geht. Bei uns hast du das ja auch mitverfolgt, das waren ja, glaube ich, 2 Jahre und 20 Häuser, die wir so angeguckt haben. Es ist auch in Deutschland einfach so, dass wenn man relativ genau weiß, wo man hinziehen will, mittlerweile das Angebot einfach viel geringer ist als die Nachfrage. Viele Leute wollen kaufen aufgrund der niedrigen Zinsen unter anderem. Wie ist das so in Schottland?
Ganz anders. Also insgesamt in Großbritannien ist ein viel florider Markt. Also Leute ziehen einfach regelmäßig um, auch aus dem Eigentum raus und in ein neues Eigentum. Und man nennt das im Englischen so the Housing Ladder. Und typischerweise fängt man schon mit Anfang 20 dann oft noch mit der Hilfe der Eltern an, eine kleine Wohnung, Einzimmerwohnung, Studio oder so zu kaufen und verkauft das dann nach ein paar Jahren wieder, um dann in die nächstgrößere Wohnung zu ziehen und so weiter. Und deswegen gibt's einfach ganz viel Bewegung im Markt und es ist einfach, Wohnungen zu finden. Gerade Glasgow, finde ich, ist eine unglaublich schöne Stadt. Also es hat ganz viel Altbau, also wie man sich das so auch aus Berlin vorstellt, mit hohen Decken und großen Fenstern. Und es war tatsächlich für uns nicht schwierig, was zu finden. Wir hatten Glück mit dem Zeitpunkt. Also es ist tatsächlich so, dass April bis Juni, wo die Hochsaison ist beim Haus kaufen und verkaufen. Und das war halt genau der Zeitpunkt, wo wir geguckt haben. Und es war überhaupt kein Problem. Also wir haben sofort echt einige Wohnungen auch gesehen, die uns gefallen haben und hatten tatsächlich Angebot.
Ja, das ist in Deutschland auf jeden Fall anders. Da gibt es ja eine sehr viel geringere Wohneigentumsquote als in Großbritannien. Und es ist ja auch eher so, dass die Menschen so mit Mitte, Ende 30 das erste Mal kaufen und dann auch eigentlich in ihrem Haus wohnen bleiben, bis sie in Rente gehen. Also das Ziel, so in der Rente keine Miete zahlen zu müssen, das wird dann so irgendwie Mitte 30 attraktiv. Und dass man aber kauft und um wieder zu verkaufen, das ist relativ selten. Wobei ich jetzt gerade so im Freundeskreis beobachte, du ja auch mit deiner Mutter und die Freunde meiner Mutter, dass die jetzt das erste Mal auch die Häuser, die sie sozusagen von den Großeltern geerbt oder übernommen haben, dass die jetzt verkaufen, um in kleinere Wohnungen zu ziehen und die dann auch zu kaufen oder dann zu mieten. Aber das ist, glaube ich, eher nicht so Usus in Deutschland. Mhm. Aber es ist eben auch so, dass es einfach viel, viel weniger Angebot gibt, gerade so im städtischen Bereich. Natürlich auf dem Land sieht es ein bisschen anders aus. Wie war das denn dann so? Also ihr habt euch online nach Wohnungen umgeguckt?
Genau, also dadurch, dass es halt viel Angebot gibt, es gibt unglaublich viele Makler, man bezahlt dafür auch nichts. Also ich glaube, wir waren jetzt noch nicht in der Situation, dass wir verkauft haben, aber der Hausverkäufer sozusagen bezahlt den Makler. Und es gibt verschiedene Plattformen. Also wir haben Rightmove benutzt, Supla ist auch noch eine andere Plattform, wo dann sozusagen die verschiedenen Makler dann auch alles zusammengestellt wird. Wahrscheinlich ein bisschen wie Scout24 ist das hier so ein bisschen. Die Seiten sind super, man kann wirklich alles filtern und man kann wirklich ganz genau gucken, was man möchte. Das haben wir dann noch organisiert aus England und sind dann jeweils 2-3 Tage nach Glasgow gefahren und haben uns halt einfach verschiedene Sachen angeguckt. In Schottland ist ein ganz interessantes System, wie man dann die Häuser kauft. Es gibt nämlich ein Auktionssystem. Also es ist nicht einfach, dass es einen Hauspreis gibt, sondern es ist alles sehr, sehr transparent. Also man bekommt schon beim ersten Mal online recherchieren den Gutachterbericht, also wirklich ganz detailliert, wie sozusagen, ob das der Bestand des Hauses, die Fenster und der Boden, ob da Feuchte drin ist und sowas, kriegt man alles direkt gesagt. Man muss dann sich wirklich nur noch das Haus oder die Wohnung angucken und halt gucken, ob das einem gefällt und so weiter. Da steht dann auch der Preis drin, der vom Gutachter sozusagen festgelegt wurde als der faire Preis. Die Auktion funktioniert dann so, dass der Makler normalerweise bestimmten Zeitpunkt festlegt. Bis dahin muss man sein Angebot einreichen. In den schönen Stadtteilen ist es normalerweise so, dass man nochmal ungefähr 5 bis teilweise 20% über den Wert des Hauses bezahlen muss. Mhm. Dann gibt es sozusagen, ja, muss man das halt über den Notar einreichen und dann macht der Verkäufer eine Entscheidung, welches Angebot er annimmt. Meistens natürlich das, wo er das meiste Geld kriegt. Mhm. Und dann geht das ganz schnell. Also sobald man ein Angebot einreicht über den Notar, ist das bereits gesetzt, also bindend.
Okay.
Und deswegen geht es dann auch so schnell. Okay. Mhm. Also wir hatten halt also wie gesagt, wir haben ein Angebot gemacht, was wir nicht bekommen haben. Also da wurden wir halt überboten. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Und das war dann halt recht schnell, dass dann Verträge ausgetauscht wurden. Und wir hatten halt vorher dann auch schon mit einem Kreditberater gesprochen, also ähnlich wie Dr. Klein. Die waren absolut super und hilfreich. Und das hat den Prozess auch nochmal verschnellert. Also dass wir einfach... Die haben einfach gesagt, wir brauchen das, das und das, die Dokumente von uns und haben sich dann um alles gekümmert und haben uns halt die besten Kredite rausgesucht und haben uns beraten, was ist der beste Kredit sozusagen. Da gibt's ja verschiedene Varianten, wie lange man Zinsbindung hat und Laufzeit und sonst was. Und ja, das ging alles dann sehr, sehr schnell.
Mhm. Ja. In Deutschland ist es ja auch so ein bisschen anders oft, wenn du... Also viele Leute werden online gar nicht mehr fündig, sondern die haben ganz ausgeklügelte Strategien, also ob Flyer in Briefkästen zu werfen, wo man wohnen möchte in der Gegend oder an irgendwelche Litfaßsäulen oder...
Ja, habe ich heute die Hände weggesehen.
Genau, da ist es besonders schlimm, eben irgendwie zu alternative Strategien zu finden, wie man an Häuser kommt. Aber dass man online fündig wird, ist eher die Ausnahme. Das war tatsächlich bei uns aber auch so. Also wir haben das gefunden und haben gedacht, wow, das sieht ja super aus. Und haben dann auch uns sehr schnell mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt und haben auch, glaube ich, am Tag danach das Haus angeguckt. Und dann war auch klar irgendwie, okay, das ist es einfach, das wollen wir. Nachdem wir 19 andere Häuser angeguckt haben. man weiß ja dann auch immer viel schneller, wenn man Odyssee durchlaufen hat, was man will und was man nicht will. Und das ist aber auch wieder ganz anders. Du weißt in Deutschland eigentlich nicht, was mit dem Haus ist. Also klar, du kannst fragen, was ist der Energieverbrauch, und du kannst dir die alte Rechnung zeigen lassen. Und ich glaube, für Neubauten und für einige Verkaufsarten ist es wichtig, dass man so einen Energieausweis hat. Das war aber bei uns, doch, wir hatten auch einen Energieausweis. Aber so viel bleibt halt im Dunkeln. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir mit einem Gutachter durch das Haus gehen. Den muss dann aber der Käufer zahlen, ohne zu wissen, ob er wirklich das Haus kriegt. Und das haben wir aber gemacht, und der lief dann am nächsten Tag, haben wir auch gleich den Termin mit Verkäufer und dem Gutachter gemacht, und der lief dann mit uns durchs Haus, und der war da ganz positiv und hat gesagt, ja, das können Sie auf jeden Fall machen, der Preis ist auch angemessen. Und aber im Endeffekt ist es eigentlich auch so, dass der Verkäufer in Deutschland zurzeit eigentlich fast alle Preise aufrufen kann, also jeden Preis aufrufen kann. Der ist ja auch nicht gesetzlich irgendwie limitiert. Und du als Käufer bist dann eigentlich sozusagen in der Haftung. Ich glaube, wenn er arglistig Dinge verschweigt, also wenn jetzt irgendwie Feuchtigkeit da wäre und man könnte ihm nachweisen, das hat er verschwiegen, ich glaube, dann wäre er in der Haftung. Aber das ist natürlich auch schwierig zu beweisen. Und bei uns war es dann auch so, dass es... Also es machen auch nicht alle mit dem Gutachter, also manche kennen sich natürlich auch ein bisschen aus, aber das fand ich damals bei dir total transparent, weil du hast mir das damals auch geschickt, und das ist ja auch wirklich ein langes Exposé dann, wo dann wirklich auch die letzten Modernisierungen aufgeführt sind und wann auch, ich glaube auch, wann die nächsten notwendig sind und so, oder vermutlich
alles,
notwendig sind.
Also wir hatten einen detaillierten Energiebericht mit, was sind die erwarteten Energiekosten, mit Vorschlägen. Bei uns, wir wohnen ganz oben, mit einem Dachboden noch drauf, und dann war schon das Angebot, wenn man jetzt so und so viel bezahlen würde, um da noch einen besseren Versiegelung des Dachbodens zu machen, dann könnte man im Durchschnitt im Jahr so und so viel sparen. Also das war das Detail, was wir wussten von Anfang an, bevor man sich die Wohnung sogar angeguckt hat. Und also das ist, was ich immer krass finde, ist, wir machen so viel Recherche, um ein neues Auto zu kaufen oder den neuen Fernseher und weiß ich nicht, und den nächsten Urlaub zu planen. Und wenn es um den Hauskauf geht, verbringen wir vielleicht eine halbe Stunde in einem Haus, was wir dann kaufen. Und das ist die größte Anlage, die wir vielleicht jemals im Leben machen. Und das ist schon also Wahnsinn, wenn man sich das mal wirklich überlegt, wie wenig man doch... weil es gibt ja kein Rückgaberecht. Es gibt ja nicht bei allen anderen, dass man einfach mal sagen kann, nö, wir führen jetzt hier doch nicht wohl. Und ich muss sagen, also das fand ich absolut... Und das würde ich auch... Das ist zwar Geld, was man dann hier leider bezahlen muss, aber das würde ich jedem raten, der ein Haus kauft, einen wirklich detaillierten Gutachterbericht zu machen, um einfach zu wissen, auf was man sich da einlässt.
Ja, das denke ich auch. Also wir waren auch ganz froh, dass wir das... Also es gibt einem einfach ein besseres Gefühl, eben weil du sagst ja, es ist so die größte Entscheidung, die man eigentlich im Leben trifft, finanzieller
Zumindest
Natur.
Zumindest die teuerste.
Genau, die teuerste, genau.
Für die meisten Leute.
Genau. Und du sagtest dann auch, ihr habt mit einem Vermittler zusammengearbeitet, der euch dann die Angebote verglichen hat von verschiedenen Banken und wahrscheinlich auch verschiedene Darlehensarten.
Ja.
Das haben wir auch gemacht. Und aber trotzdem war es tatsächlich bei uns so, also wir waren dann sehr ausgeliefert dem Verkäufer sozusagen, denn der... hatte, ich glaube, wir haben uns auch im Mai dann vor 2 Jahren das Haus angeguckt, und der hat sich tatsächlich bis August dann Zeit gelassen, um uns die Zusage zu geben.
Oh,
wir hatten das dann auch eigentlich schon abgeschlossen, aber das war dann ganz cool. Also ich hatte mich ja berufsmäßig auch mit dem Thema Baufinanzierung schon viel beschäftigt, und über die Zeit 20 Häuser anzugucken, hat man natürlich auch nochmal eine andere Recherchetiefe. Und was in Deutschland dazu kommt auf diesen Kaufpreis, der ja ohnehin auch deutlich höher ist als beispielsweise vor 10 Jahren, sind die Nebenkosten. Es gibt zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5% beträgt, dann Notarkosten, Maklerkosten etc. pp. Wie war das in Schottland?
Wir haben keine Maklerkosten bezahlt. Wir haben keine Kosten bezahlt für den Kreditvermittlung sozusagen. Wir haben ungefähr 700 Pfund bezahlt für den Notar, was zu jetzigen Stand vielleicht 800 Euro sind. Mhm. Und Steuern haben wir ungefähr, ich glaube, 12.000 oder 13.000 bezahlt.
Mhm.
Und also, ja, das das war alles überschaubar. Und wie gesagt, wir hatten halt den Anreiz, dadurch, dass wir in eine neue Stadt gezogen sind und halt eine Umzugspauschale bekommen haben von unseren Arbeitgebern, dadurch konnten wir das dann halt abbezahlen. Also wir haben im Grunde halt fast gar nichts mehr sozusagen als fest, als die Investition, einfach nur die ganzen Kosten, die ja noch diese Nebenkosten, wie du meintest, sind wir sozusagen abgedeckt worden und wir haben wirklich den Hauskauf gehabt.
Ja. Das ist echt cool.
Ja, deswegen haben wir halt auch so Gas gegeben, weil das war natürlich auch ein Risiko, in eine neue Stadt zu ziehen und direkt was zu kaufen. Mhm. Aber da haben wir halt auch das, dadurch, dass wir halt wissen, dass das ein sehr Florida-Markt ist und wir auch jederzeit wahrscheinlich die Wohnung wieder verkaufen können, da haben wir uns das dann auch getraut.
Ja, klar. Ja. Das war unter anderem auch der Grund, warum wir dann irgendwann gesagt haben, wir kaufen auf jeden Fall in der Innenstadt Lübecks, weil ich bin eigentlich auch ein relativ freiheitsliebender Mensch und dachte dann, ach, wenn doch mal irgendwie sich das Leben verändert, dann könnte man die Wohnung oder das Haus viel mehr vermieten. Und wenn du eher so in der Peripherie auf dem Land ein Haus kaufst, ist es natürlich deutlich schwieriger zu vermieten als in der Innenstadt.
Ja.
Genau. Wir haben uns, wie viele in Deutschland, für eine sehr lange Zinsbindung beispielsweise auch entschieden, weil in Deutschland oder in Europa generell sind ja die Zinsen gerade sehr, sehr niedrig und die Frage ist irgendwann, wann gehen sie eigentlich wieder hoch? Und ich glaube, momentan beträgt so die durchschnittliche Zinsbindung in Deutschland so 15 Jahre, zwischen 14 und 15 Jahren. Also die Deutschen sind ja auch sehr risikoavers.
Ja, wir haben zwei.
Ja, das ist eben so, um zu sagen, möglichst lange von diesen sehr günstigen Zinsen zu profitieren. Und die beliebteste Darlehensform ist ein Annuitätendarlehen, also wo man immer eine feste Rate pro Monat bezahlt und die bis zu einem definierten, eben über diese Zinsbindung, die man dann auch bezahlt, dann bleibt eben eine Restschuld meistens am Ende. Oder es gibt ein Volltilgerdarlehen, wo du schon heute weißt, ich habe irgendwie in 20 Jahren das Darlehen abbezahlt, aber auch da ist dann die monatliche Rate eigentlich immer gleich. So, das ist so die ganz klassische Form in Deutschland von der Baufinanzierung. Ist das in Schottland ähnlich?
Nein. Okay. Es ist alles viel flexibler. Ich glaube, also das Beliebteste ist die 2-Jahre-Zinsbindung, zumindest zur Zeit, was wir auch gemacht haben. Und dann gibt es sogar tatsächlich, das nennt sich Tracker-Zinsen, die an den direkten Aktienmarkt angebunden sind. Also die halt nicht den Aktienmarkt, aber sozusagen an die Notenbanken, was sozusagen der Zins dann immer ist. Also wenn die Notenbank sozusagen den Zinssatz hochsetzt, geht dein Tracker halt auch hoch. Wenn die Notenbank aber den Zins runtersetzt, dann geht dein Zinssatz auch runter.
Mhm.
Ja, also so ein variabler Zinssatz, das gibt's auch.
Mhm.
Das haben wir uns aber nicht getraut. Dadurch, dass die Zinsen gerade so niedrig waren, war so das Gefühl, das kann ja eigentlich nur nach oben gehen.
Mhm.
Genau, aber ich glaube, mehr als 5 Jahre Zinsbindung ist eigentlich ganz, ganz untypisch.
Okay.
Und das hat aber auch wieder so ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute einen anderen Horizont haben, was die Zeit betrifft, wie lange man sich in der Wohnung oder in dem Haus überhaupt sieht.
Ja.
Also ganz viele Leute, Großbritannien hat einen viel flexibleren Arbeitsmarkt und Wohnmarkt. Das heißt, die Leute ziehen einfach öfters um. Und dadurch ist halt einfach der Horizont von 2 bis 5 Jahren, der macht noch Sinn.
Mhm.
Aber alles andere darüber hinaus ist, glaube ich, für viele Briten eher ungewöhnlich.
Ja.
Und deswegen ist das vielleicht auch dann wieder gespiegelt in der Baufinanzierung.
Okay, das wäre ja ganz spannend auch mal zu wissen, ob in Deutschland ist es ja so, dass eher die Baufinanzierung die Entwicklung der EZB-Zinsen vorwegnimmt. Also weil Banken in Deutschland sich über längerfristige Anleihen refinanzieren bei Krediten. Und deswegen gibt es zwar so eine Kurve, die sich so ähnlich entwickelt, aber die Baufinanzierungszinsen sind eigentlich immer ein bisschen weiter vorne weg. Und genau, das wäre eigentlich ganz spannend, weil du sagst jetzt auch über den Aktienmarkt, ist da wohl auch eine Refinanzierung, wie das nochmal ist, ob da Banken sich auch anders refinanzieren. Und ist es aber so, dass man dann in den 2 Jahren auch jeden Monat die gleiche Rate hat?
Ja,
ja.
Genau, okay. Also wir sind jetzt sozusagen, wir haben jetzt einen Vertrag, das sozusagen 2 Jahre sind die Zinsen halt sehr niedrig. Mhm. Ich glaube, wir haben einen Zinssatz von 1,8% für die 2 Jahre. Und dann nach 2 Jahren geht dann halt der Zinssatz plötzlich auf 3,5 hoch.
Okay.
Ja. Und was dann aber, also wir haben, wie das halt funktioniert, ist so ein bisschen wie mit Handyverträgen. Also wir sind jetzt sozusagen 2 Jahre an den jetzigen Kredit gebunden mit diesem doch sehr niedrigen Zinssatz. Und nach 2 Jahren ist es sehr, sehr typisch, dass man halt tatsächlich auch eventuell nochmal die Bank wechselt.
Ja,
okay. Oder beziehungsweise man geht halt erstmal zu seiner Bank, wo man jetzt ist. Wir sind jetzt auch bei einer Bank, die sich halt auf Baufinanzierung spezialisiert hat. Und fragt die dann, also wollt ihr uns ein neues Angebot machen, ansonsten gehen wir dann woanders hin.
Ja, klar.
Und man sozusagen
pokert halt
und kriegt einen neuen Hauskredit. Aber das ist ganz normal. Und das Gute ist, dass wir tatsächlich unseren jetzigen Baufinanzierungsberater, mit dem wir jetzt auch gearbeitet haben, um das Haus, die Wohnung zu kaufen, mit denen arbeiten wir dann wieder. Ja. Und die haben das sozusagen auch schon, wir sind Kunden von denen und die wissen dann schon auch ein paar Monate vorher, dass sie dann auch selbst anscheinend wieder Kontakt aufnehmen oder zumindest haben sie uns das so erklärt und sagen, okay, euer Kredit kommt dann in 2 Jahren sozusagen, ist bald zu Ende und ihr könnt sozusagen einen neuen Kredit abschließen und einfach euren Hauskredit woanders mit hinnehmen. Ja. Und dadurch hat man halt, glaube ich, als Kunde viel mehr Flexibilität. Also ähnlich wie mit einem Handyvertrag. Ja. Also man hat ja auch keinen Handyvertrag für 10, 15 Jahre.
Klar, aber du hast natürlich auch ein anderes Risiko, wenn die Zinsen hochgehen. Gerade Brexit etc. Dann, ich glaube, es ist auch eine andere Mentalität einfach. Ne? Also aber auch klar mit diesem...
Aber man hat natürlich die Möglichkeit, man kann schon auch längere Verträge abschließen. Aber
auch mit dieser Perspektive, dass, wie du sagst, dass man gar nicht weiß, wie lange man in dieser Wohnung oder in dem Haus dann lebt, dann macht es ja total Sinn.
Genau.
Also in Deutschland ist es ja eher so, wenn du eben diese 14, 15 Jahre Zinsbindung hast, dann kannst du mit einem Vorwartdarlehen Zinsen reservieren, wenn bis zu 5 Jahre vor dem Ende der Zinsbindung. Mhm. Also wenn du, wir kommen ja aus einer Zeit, wo die Zinsen relativ hoch waren, so vor 10 Jahren.
Ja.
Natürlich war da die Zinsbindung auch ein bisschen geringer, weil je länger die Zinsbindung, desto höher die Zinsen. Aber da waren die Zinsen eben relativ hoch im Vergleich, also fast das Doppelte oder teilweise das Dreifache von dem jetzigen Zinssatz. Und da würden die Leute natürlich total profitieren, wenn sie jetzt sagen, ich zahle zwar dann nochmal einen geringen Aufschlag auf diesen Vorwart, auf diese Zeit sozusagen, wo ich mir diese Zinsen reserviere, aber dann in 5 Jahren habe ich eben diesen günstigeren Zins. Macht Sinn, wenn man glaubt, dass die Zinsen steigen.
Mhm.
Wenn man natürlich denkt, die fallen noch weiter, dann wartet man natürlich. Das ist so, nach 5 Jahren kannst du das ja also 5 Jahre vor Ende der Zinsbindung kannst du das machen. Du kannst sowieso nach 10 Jahren, gibt es eine gesetzliche Kündigungsfrist, kannst du dein Darlehen kündigen und kannst auch zu einer neuen Bank gehen und umschulden oder eben auch zu deiner eigenen Bank.
Mhm.
Aber also die Gewinner sind auf jeden Fall jetzt Menschen oder die profitieren da auf jeden Fall jetzt sehr davon, wenn sie einen Hauskredit hatten. Viele machen sich halt gar nicht die Mühe der Zeit, weil auch wenn die eigene Bank das Angebot schickt, das nennt man dann Prolongation, also wenn man eine Anschlussfinanzierung bei der Bank, wo man den ersten Kredit schon hatte, macht und auch dann den zweiten oder den letzten Kredit sozusagen, dann da abschließt, dann schicken die einem Angebot, einfach das kommt so ins Haus geflogen und im Vergleich natürlich zu dem alten Zins, den du dann vor 15 Jahren hattest, ist der auch schon phänomenal, aber man kann auch da eben heutzutage total viel nochmal sparen und gerade bei einer Baufinanzierung machen ja hinter dem Komma die Stellen auch enorm viel aus.
Ja, ich muss aber auch sagen, wir hatten auch erst überlegt, das alles selber zu machen, aber das war so viel einfacher, da mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil dann auch das Gefühl ist, vertraut man den Banken, wenn die einen selber diese Angebote schicken oder wenn man da tatsächlich auch halt diesen neutralen Vergleich haben, den jemand anders macht und dann halt einfach den Besten sich sozusagen aussuchen und der Prozess mit einem Berater zu arbeiten von der Idee, dass man überhaupt erstmal darüber nachdenkt, sich ein Eigentum anzuschaffen, bis hin zu, man hat diesen Eigentum abbezahlt. Das ist eine Beziehung, glaube ich, die man über Jahre lang auch hat. Und weil das einfach immer wieder Momente sind, wenn man halt den Hauskredit abbezahlt, wo man halt darüber nachdenken muss, was sind denn jetzt die besten Möglichkeiten? Und das ist ganz wichtig. Und da sind die Engländer oder die Briten viel fixer. Also das Thema Refinanzierung Baufinanzierung und so weiter von Hauskrediten, das ist für die einfach ganz normal. Also das machen die wirklich einfach alle paar Jahre. Ja, das ist für uns, also das muss man erstmal lernen. Das ist halt, ja. Und natürlich auch das Thema, dass man immer noch die Möglichkeit hat, auch zusätzlich halt extra Beträge abzubezahlen, also Sondertilgungen. Genau, also darauf muss man natürlich auch achten, ja, dass man halt wirklich jedes Jahr, wenn man kann, Sondertilgungen ja macht, einfach um den Hauskredit so schnell wie möglich abzubezahlen. Ja. Das hilft natürlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten das auch, wir haben uns auch beraten lassen, wirklich, als wir wir hatten so eine Wohnung, die hatte Schimmel im Keller, du kennst die. es roch nicht gut. Es war irgendwie wirklich so, dass wir jetzt sagten, okay, jetzt, wir wissen, wir bleiben jetzt in dieser Stadt, wir wollen jetzt ein Haus kaufen. Dann haben wir uns erstmal beraten lassen, was können wir uns eigentlich leisten und damit, womit fühlen wir uns wohl? Natürlich haben wir jetzt doch viel mehr bezahlt, als wir damals so, womit fühlen wir uns wohl? Aber wir haben es auf jeden Fall nicht bereut und sind dann auch, als es dann akut wurde, dann nämlich erst hat der Verkäufer uns relativ lang warten lassen, dann musste es aber ganz ratzifatzi gehen. Und da war es auch total gut, diesen Berater zu haben, weil unterschiedlichste Banken, also wir hatten, glaube ich, bei uns, bei Dr. Klein werden über 400 Banken miteinander verglichen. Das kann man ja als einzelner Mensch gar nicht machen. Also es würde ja, oder kann man schon, aber kostet viel Zeit. Und unsere Beraterin, die hat uns damals dann auch gesagt, also bestimmte Banken fallen auch einfach raus, weil die Bearbeitungszeit zu lang ist, bis ihr dann den Kredit ausbezahlt bekommt. Mhm. Und du vereinbarst ja beim Notar dann eine gewisse Frist. Und das fand ich auch total hilfreich. Ja. Fühlt ihr euch denn jetzt wohl in eurer Wohnung? Hat sich das alles gelohnt?
Oh, total. Also ein eigenes, also Haus oder Wohnung zu haben, ist ein ganz anderes Gefühl. Also in Großbritannien, dadurch, dass es viel Bewegung gibt und die Leute auch, ob sie Mieten oder Hausbesitzer sind, regelmäßig umziehen, darf man zum Beispiel nie was an die Wände machen. Ja. Mhm. Und wir haben jetzt gerade letztens endlich die letzte Box noch ausgepackt und alle Bilder aufgehangen und wir haben mit einem Gusso da die Nägel in die Wände geschlagen, weil wir wussten, es ist unsere Wohnung. Wir können damit machen, was wir wollen. Und wir haben auch die Wohnung ein bisschen renoviert. Also das war sehr schön. Die Vorbesitzer haben da auch einiges selber gemacht, also irgendwie eine neue Küche. Küchen bleiben immer drin, die ziehen nicht mit. Bäder waren alle neu gemacht und so weiter. Aber wir haben halt nochmal irgendwie einen schönen Holzboden reingemacht, der uns gefallen hat und die Wände gestrichen und so. Und es ist einfach unseres. Und das ist so ein anderes Gefühl, als zu wissen, dass man halt irgendwie nur zur Miete wohnt. Und das möchte ich nicht mehr aufgeben. Also, ja. Das
ist ganz witzig. Wie oft bist du jetzt umgezogen?
Ach Gott.
Insgesamt?
Also, man muss dazu sagen, mein Mann und ich sind gependelt. Also, das heißt, wir hatten Wohnungen in zwei verschiedenen Städten. Aber wir haben tatsächlich in den letzten 9 Jahren, bevor wir jetzt nach Glasgow gezogen sind, haben wir ungefähr 9 Wohnungen gehabt zwischen den zwei Städten.
Und ihr fliegt schon auch im Monat. Du sagst immer so, einen Flug pro Monat hast du im Schnitt, ne? Ja. Also, es ist jetzt so richtig eure Homebase sozusagen.
Ja, total. Also, Glasgow ist eine richtig, richtig schöne Stadt. Also viele Leute, die nach Schottland kommen, gehen nur nach Edinburgh, aber also kommt nach Glasgow, da geht's viel interessanter, viel spannender. Edinburgh ist zwar auch sehr schön, aber ein bisschen so museumsmäßig, aber wenn ihr leben wollt und die netten Schatten kennenlernen wollt und den leckeren Whisky trinken wollt, dann kommt nach Glasgow. Richtig schön, das ist halt ein Altbau. Also das Haus ist als Mitte des 19. Jahrhunderts, aber halt richtig schön zurecht gemacht. Und also das ganze Viertel ist halt 19. Jahrhundert. Und ja, also richtig schön. Das ist halt immer so die Frage, ne? Macht man Wohnung in der Stadt oder Haus? Oder irgendwie, wie ihr jetzt so den perfekten Kompromiss gefunden habt, ein Haus in der Stadt? Ja. Das ist immer nicht so einfach, aber wir finden Wohnungen schön. Also uns gefällt das. Wir haben auch das Haus sind irgendwie, wir sind fünf Wohnungen sozusagen und das war total willkommen und die haben uns sofort irgendwie halt auch willkommen geheißen und
sehr ist schön. Gut. Dann ganz lieben Dank für das Gespräch, das war super spannend. Weiterhin alles Gute euch in eurem neuen Haus.
Danke, euch auch.
Danke.